Pilatus. Wir haben gerade von der Postmoderne und ihrem Wahrheitsverständnis gesprochen. Ich darf bei der Gelegenheit auf zwei Bücher hinweisen, die sich mit einer Bewegung auseinandersetzen, die den Postmodernismus als Gemeindeaufbaukonzept in die evangelikalen Gemeinden hineinträgt, die sogenannte Emerging Church. Das Stichwort dürfte einigen von Ihnen bekannt sein. Wir haben auf unserem Büchertisch dazu zwei Publikationen. Einmal von Donald Carson, eine deutsche Übersetzung. Emerging Church, Abschied von der biblischen Lehre, Fragezeichen. Und er wird aus diesem Fragezeichen ein Ausrufezeichen machen im Verlauf seines Buches. Und dann ein Buch, das sich besonders mit der Situation in Deutschland auseinandersetzt, aber auch mit den im angelsächsischen Bereich agierenden Stichwortgebern, aber dann auch mit der deutschen Situation von Rudolf Ebertshäuser, Aufbruch in ein neues Christsein, Fragezeichen, Emerging Church. Hier kommt es zu einer totalen Veränderung der Grundlagen der Gemeinde Jesu und zu einer völligen Veränderung des Verständnisses, wer ist Jesus Christus, was wir heute Morgen auch geschildert bekommen, ein völlig anderes Verständnis von der Identität des Sohnes Gottes. Und es ist wichtig, dass wir uns hier auskennen, dass wir gerade auch im Hinblick auf die Jugendarbeit, über die man oft versucht anzusetzen, dass wir da wirklich gewappnet sind und wissen, was geschieht und wie wir darauf selbst offensiv zu reagieren haben als Gemeinde Jesu Christi. Das dazu. Dann bin ich gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass es bei uns eine Predigt gibt im Internet, in der ich verschiedene Äußerungen von Pilatus, also Ausweichmanöver von Pilatus, darstelle. Und ich bin gebeten worden, doch darauf nochmal hinzuweisen, was ich gerne tue. Das ist meines Erachtens noch im Karfreitag. Oh, danke, Sie kennen sich in meinen Werken besser aus als ich selber. Dankeschön. Also Karfreitag. Wer das also nochmal im Einzelnen, vielen Dank, nachhören möchte, ist herzlich eingeladen, das in seinem Zusammenhang nochmal dort nachzuprüfen. Bei der Karfreitagspredigt, die im Internet steht, unter www.bibeltage.de oder unter beg-hannover.de. So, das war jetzt ein kleiner Werbeblock eingeschoben. Jetzt machen wir weiter mit Pilatus. Pilatus kommt jetzt also in Bedrängnis. Nochmal zur Erinnerung an die Station, bei der wir uns jetzt befinden. Es ist hier die Verhandlung immer noch im Prätorium. Zwischendurch, der war Jesus gebracht worden, hatten wir gesagt, zu Herodes Antipas. Das hat nicht lange gewährt, dieses Intermezzo. Jetzt findet er sich wieder vor Pilatus. Und jetzt, nachdem dieses diplomatische Manöver nicht funktioniert hat, zieht Pilatus eine juristische Karte. Das sehen Sie in Vers 39, Kapitel 18, Vers 39. Da besteht die Gewohnheit bei euch, sagt Pilatus, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Also worauf er sich hier beruft, ist das sogenannte Privilegium Paschale, die Passa-Amnestie. Nach römischem Recht konnte nämlich ein Präfekt auf Bitten des Volkes Amnestie gewähren. Und wir erfahren aus der jüdischen Mishnah, dass dies in Israel in der Regel vor dem Passafest geschah. Und auf diese Regelung beruft sich Pilatus jetzt. Das fällt ihm glücklicherweise in der Situation ein, wie er meint. Und es klappt auch nicht. Pilatus hatte wohl ein ausgedehntes System von Spitzeln. Und ihm war mit Sicherheit bekannt geworden, die Begeisterungsstürme, die Jesus zeitweilig ausgelöst hatte. Und da wird er kombiniert haben, gut, wenn ich Ihnen das anbiete, werde ich eine gewisse Menge des Volkes für diesen Plan gewinnen können. Aber das ganze Unternehmen schlicht fehl, denn es ist schon längst ein anderer, für den sich die demonstrierende Menge lautstark einsetzt. Sie wollen nämlich dieses Privilegium Paschale für den Barabbas fordern. So steht es auch hier in Vers 40, da schrien sie wiederum nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber und das Ganze ist ausführlich beschrieben in Matthäus 27, Vers 15 bis 26. Da können Sie also diese Geschichte über Barabbas ausführlichst nachlesen. Und es ist nicht so sehr, dass sie gegen Jesus sind, sondern sie sind erstmal für Barabbas, weil er ein Freiheitskämpfer war, weil er diejenigen bediente, die noch nicht die Hoffnung aufgegeben hatten, irgendwann mal die Römer loszuwerden. Und Passa war ja das Fest der Freiheit, das Fest des Aufbruchs aus der ägyptischen Bedrückung. Und so lag das nahe, zum Passafest einen Freiheitskämpfer entsprechend zu honorieren, dadurch, dass man ihn unter die Amnestie fallen ließ. Und so schreit das Volk. Sie wollen ihn haben. Und Pilatus merkt, dass er diesen juristischen Schachzug nicht gut genug vorbereitet hat. Das wird ihm jetzt deutlich, also versucht er das Nächste. Also Sie sehen, wie er händeringend alle an allen Fäden zieht, um mit Jesus fertig zu werden und sich nicht hinein zu verstricken in dieses Unrechtsurteil. Und da kommt dann als Nächstes die Geißelung, Kapitel 19, Abvers 1. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Geißelung war für sich schon grausam genug, eine kurze Peitsche mit Lederriemen und an den Lederriemen Bleikugeln oder Schafsknochen. Und damit wird auf den nackten Körper eingeschlagen, bis es blutet und die Haut aufreißt. Und Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, berichtet auch von einer Geißelung, bei der die Knochen sichtbar geworden waren. Es konnte sogar passieren, dass gegeißelte Leute schon durch diesen Vorgang getötet wurden. Das ist natürlich nicht das Motiv des Pilatus. Er hat auch nicht intendiert, er hat auch nicht beabsichtigt, diese Verhöhnung, die dann hier in Vers 2 geschildert wird, durch die Soldaten, die den König verspotten, die ihm einen roten Mantel umlegen und ihm eine Krone aus Zweigen flechten. Der Purpurmantel, das war so das Zeichen des hellenistischen Vasallenkönigs, und sie imitieren eine Krönung dort und huldigen ihm: gegrüßet seist du, der Judenkönig, sagen sie. Das entspricht so dem Ave Caesar. Das ist also eine Verhöhnung durch die Karikatur eines Krönungsrituals, was sie hier planen und was sie hier durchführen, die Soldaten. Das war eigentlich nicht die Absicht von Pilatus. Warum lässt er Jesus geiseln? Man hat viel darüber gerätselt. Sollte das eine gewisse Ventilfunktion haben? Den Volkszorn besänftigen dadurch, dass da vorne einer wenigstens blutet und gequält wird und dann geben sie endlich Ruhe? Oder will er Mitleid wecken? Will er einfach nur Mitleid wecken? Und als das alles nicht greift und nichts bringt, da ergreift Pilatus nochmal offen für Jesus Partei. Auch hochinteressant. Er nimmt also diesen gedemütigten, verkleideten, geprügelten, blutenden Jesus und führt ihn nach draußen und stellt ihn dann vor die Masse hin und sagt dann dieses Wort: seht, welch ein Mensch, in Vers 5, seht, welch ein Mensch. Und das ist dann in der Kunst vielfach aufgenommen worden, dieses Thema, unter dem lateinischen Motto Ecce Homo. Ecce Homo, welch ein Mensch. Welch ein Mensch. Und auch das kann man wieder ganz unterschiedlich betonen. Wie harmlos. Oder oft wird das ja im Sinne von Bewunderung. Was für ein Mensch. Aber so ist es wohl bei Pilatus hier nicht gemeint. Natürlich will er ihm vordergründig helfen. Aber wie viel tausendmal ist dieser Satz dann nachgesprochen worden? Seht, welch ein Mensch. Und das heißt, nur ein Mensch. Nur ein Mensch ist Jesus, nicht Gottes Sohn. Seht, was für ein großer Mensch Jesus war. Das gibt es in allen Schattierungen. Und immer wieder war dieser Satz ein Schlag ins Gesicht Jesu, eine Verneinung seiner Göttlichkeit. Seht, welch ein Mensch. Pilatus versucht es, für ihn ist es nur ein Schachzug unter vielen. Ein Schachzug, um endlich das Volk zu beruhigen und um Jesus endlich loszuwerden und nicht dieses Urteil sprechen zu müssen. Und dann sieht er auch, das nützt nichts. Vers 6, als ihn die Priester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige, Kreuzige. Und Pilatus sagt: nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Und er wusste natürlich genau, dass das nicht ging. Aber jetzt sagt er es: ich finde keine Schuld an ihm. Ich kann euer Urteil nicht nachvollziehen. Und der Druck wird immer größer. Und Pilatus muss sich jetzt entscheiden, ob er ein Unrechtsurteil vollstrecken will oder ob er seine Karriere riskiert. Denn das war immer so das Damoklesschwert, das über ihm schwebte. Die Juden hatten sich wohl schon häufiger über ihn beklagt oder über andere römische Gouverneure. Und irgendwann war der Geduldsfaden des römischen Kaisers auch gerissen. Also nach dem Motto: wir haben sie nicht hingeschickt, um da ständig eine neue Unruhe zu provozieren. Sie sollen die Region befrieden. Sie sollen die Lage unter Kontrolle haben. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie ersetzt. Und das steht auch noch im Hintergrund. Und Pilatus ist hin und her gerissen, weiß nicht, was er tun soll. Und Sie wissen, dann kommt noch dieser Brief von seiner Frau dazu aus Matthäus 27, Vers 19, wo sie sagt: pass auf, sieh dich vor, habe nichts mit dem zu schaffen, ich habe ganz schlecht geträumt, seinetwegen. Das beruhigt ihn natürlich auch nicht gerade. Und er merkt, er spürt, es hängt seine Karriere am seidenen Faden in diesen Augenblicken. Und dann versetzen ihm die jüdischen Führer wirklich den Todesstoß. Und sie wissen genau, was die schwächste Stelle ist, bei der sie angreifen müssen. Das ist Vers 12. Sehen Sie mal, da heißt es, von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Also eigentlich hat er das schon die ganze Zeit versucht. Also von daher hat er sich gewissermaßen vorgenommen, jawohl, ich ziehe das durch. Und was passiert dann? Also die Sache ist kurz vor dem Kippen. Und da treffen sie den richtigen Ton. Sie sagen, lässt du diesen frei, so ist was. So bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Das war der Dolchstoß, denn das war ein Titel. Kaisers Freund, Amicus Caesaris, das war ein offizieller Titel für verdiente Führer und Beamte. Und das hieß auf Deutsch, wenn das hier nicht läuft, dann geht die nächste Beschwerde nach Rom. Und dann kannst du deine Karriere knicken. Und Pilatus wäre nicht der Erste gewesen, der schließlich auf Druck der Juden durch Rom abgesetzt worden ist. Und jetzt schauen Sie mal, wie schnell das alles geht. Das finde ich so, ich finde das so erschütternd. Es baut sich hier bis Vers 12 so eine Haltung bei Pilatus auf, jetzt drücke ich's durch, jetzt haue ich ihn raus, jetzt mache ich dem ganzen Spuk ein Ende. Und dann geht es so schnell. Die winken nur mal mit dem Fähnchen Amicus Caesaris. Und da heißt es hier in Vers 13 ganz lapidar, als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus, setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war beim Rüsttag für das Passafest um die 6. Stunde. Und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber weg mit ihm, kreuzige ihn, spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworten, wir haben keinen König als den Kaiser. Jetzt wären noch die hohen Priester plötzlich kaisertreu. Also keiner ist sich hier zu schade, alle seine Überzeugungen über Bord zu werfen, nur um Jesus loszuwerden. Das muss man sich mal vorstellen. Die hohen Priester schreien ihre Solidarität zum Kaiser in Rom heraus. Und da ist es dann nur noch, da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Das war's. Es ist wirklich, es ist schockierend, es ist erschütternd, es ist traurig, es ist tragisch. Und wir wissen aus Matthäus, noch Matthäus 27, Vers 24, dass er ja noch einen weiteren Versuch macht. Ich sage das hier nur noch ganz kurz. Er lässt sich diese Waschschüssel kommen. Und sagt dann sinngemäß, ich wasche meine Hände in Unschuld. Er sagt wörtlich, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Aber das ging zurück auf eine, ja, bezeichnenderweise auf eine jüdische Sitte wohl. Wenn irgendwo im Land einer ermordet wurde, dann kamen die Ältesten der nächstgelegenen Ortschaft zusammen und sie wuschen über dem Toten die Hände und erklärten damit, wir haben keine Schuld an seinem Blut, an seinem Tod. Sie wuschen gewissermaßen über dem Toten ihre Hände. Und auf diesen Brauch bezieht sich Pilatus hier offensichtlich und er sagt damit, komm, ich habe keine Mitschuld an seinem Tod, ich bestreite alles, okay, ich willige jetzt ein in euren Coup, es scheint nicht anders zu gehen, ich habe nun wirklich alles versucht, aber wenn es denn nicht geht, wenn ihr drauf besteht und will all meine Trümpfe nicht ziehen, dann habt ihn, dann nehmt ihn hin und macht mit ihm, was er wollt und dann kann die ganze Tötungsmaschinerie anlaufen. Man sieht im Grunde genommen, wie der Pilatus hier wie ein Fisch an der Angel zappelt, weil er schlichtweg seine eigene Karriere und seine eigene vermeintliche Sicherheit über die Wahrheit stellt. Und man kann jetzt sehr schön, und das habe ich in der Predigt versucht, zeigen, wie diese Ausweichmanöver des Pilatus klassisch und typisch geworden sind für die Ausweichmanöver der Menschen heute. Ja, dieses, was ist Wahrheit? Ich lasse mich nicht festlegen, heißt es auf Deutsch. Oder seht, welch ein Mensch, dass die Leute sagen, ach, ich akzeptiere Jesus als Menschen. Was für ein großartiger Mensch, hat auch Mahatma Gandhi gesagt über Jesus. Aber ich akzeptiere ihn nicht als Gottes Sohn. Oder dieses, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich bestreite meine Mitschuld am Tode Jesu. Das ist wahrscheinlich die dramatischste Abweisung Jesu, wenn einer nicht zugeben will, ich bin mitschuldig an seinem Tod. Ich bin mitschuldig daran, dass Christus sterben musste. Wie es Paul Gerhardt gesagt hat, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget. Und das gequälte Marterheer. Also, wie Sie gerade in diesen Passionsliedern so schön sehen können, dass die gläubigen Dichter sagen, es ist meine Last, die dort auf dich geworfen wurde. Und das ist es, was der natürliche Mensch bestreitet. Genauso wie Pilatus. Wir meinen alle, wir könnten unsere Mitschuld am Tode Jesu irgendwie vertuschen, leugnen, verdrängen. Und keiner kann Christ werden, der nicht bereit ist, das zuzugeben und zu sagen, ja, ich bin schuld an seinem Tod, denn er starb auch für meine Schuld am Kreuz von Golgatha. Eine dramatische Situation. Sie fragen am Ende, was hat's Pilatus genutzt? Überhaupt nichts. Die Quellen sagen, dass er wahrscheinlich 5 Jahre sich noch halten konnte, so etwa 5 Jahre, und dann war es mit seiner Karriere sowieso vorbei. Da stolperte er über eine viel harmlosere Geschichte, eine Demonstration auf dem Berg Garizim weiter im Norden. Die hatte er wohl zu brutal aufgelöst. Da war wieder sein Jähzorn mit ihm durchgegangen und dann ging wie üblich die Beschwerde nach Rom und das war dann das Aus. Und Kaiser Caligula verbannte ihn nach Südfrankreich wahrscheinlich. Und dort ist er dann so um 41 nach Christus gestorben. Manche vermuten durch Selbstmord. Ich kann mir vorstellen, wie er dort in Südfrankreich noch manches Mal an diese Stunde gedacht hat. Dort auf der Burg Antonia, im Prätorium, wo Jesus gegenüberstand, wo sein ganzes Leben hätte neu werden können, wo alles hätte anders werden können. Und er hat diese Gelegenheit so von sich gestoßen, aus lauter kurzsichtiger Angst um den eigenen Hals und die eigene Karriere und die eigene Bequemlichkeit. Und was hat es ihm gebracht? 5 Jährchen, in denen er wahrscheinlich noch ein schlechtes Gewissen hatte. Das war der römische Zivilprozess. Und jetzt geht es alles sehr schnell weiter. Also wir befinden uns am Vormittag. Dann schließt Pilatus seinen Laden und es wird das Urteil verkündet, wohl so um die 6. Stunde, laut Vers 14, also so gegen Mittag. Und von Matthäus erfahren wir, das können Sie alles sehr schön dieser Zusammenstellung entnehmen, dass dann eine Sonnenfinsternis plötzlich über Jerusalem hereinbricht. Also ein Naturereignis, das nochmal ganz, ganz greifbar demonstriert. Hier handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Sterben. Gott verschiebt die Koordinaten der Natur, als sein Sohn stirbt. Er verhüllt dieses Geschehen gewissermaßen. Und dann die Sterbestunde Jesu so um 3 Uhr wahrscheinlich herum, wo es geschehen ist. Und diese letzten Stunden Jesu am Kreuz, und es gibt verschiedene Vermutungen, aber die nach meiner Ansicht wahrscheinlichste ist die, dass sie dann vom Prätorium aus hier diesen Weg geschritten sind zum Hügel Golgatha, der möglicherweise dort gelegen hat. Und man kann das nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber es sprechen doch einige Beobachtungen dafür. Manche wollen die Stelle, diesen Hügel, etwas weiter hier nördlich ansetzen. Und wir wissen ja aus den Texten, dass das Grab in der Nähe dieser Schädelstätte gewesen sein muss. Also entweder lagen sowohl Kreuzigungs- als auch Grabesstätte hier, das weiter nördlich, oder aber, was ich für das Wahrscheinlichere halte, hier jenseits der Stadtmauer Golgatha im Westen der Stadtmauern. So, und jetzt gehen wir noch einmal und kommen damit der Zielgerade schon immer näher, auf das Kreuz zu, Verheißung vom Kreuz, das ist das 4. Diesen Text können wir etwas kürzer behandeln, weil er sehr bekannt ist. Da haben Sie wahrscheinlich schon viele Predigten drüber gehört. Sie finden auf der Rückseite nochmal eine Gliederung, Verheißung vom Kreuz in 6 Szenen, denn es ist fast so, als wenn man das liest, das ist hochinteressant, wie Johannes das beschreibt. Die Technik, die er da verwendet, hat mich erinnert fast an ein Drehbuch, als ob er so Szene um Szene nochmal dem Leser vor Augen stellt. Und wir wandern gewissermaßen mit seinen Augen mit, wenn wir diesen Text lesen und schauen durch seine Kamera, dass die erste Szene der Hügel mit den 3 Kreuzen, 3 Kreuze auf einem Hügel. Jesus wird übergeben an das Hinrichtungskommando. Er trägt diesen Querbalken, das Patibulum des Kreuzes zunächst selbst. Und wir erfahren dann von Matthäus und Markus, dass er es später nicht mehr tragen kann vor Erschöpfung und dass dann dieser Simon von Kyrene kommt und ihm dann das Kreuz trägt dorthin zu diesem Hügel. Und dann kommen dort, also Golgatha, weil die Form eines Schädels dieser Hügel offensichtlich hatte. Und dort wird Jesus dann gekreuzigt. Und Pilatus legt großen Wert. Und Johannes schildert das besonders ausführlich auf dieses Plakat über dem Kreuz. Das ist die 2. Szene, die Johannes uns zeigt, wo nochmal deutlich wird, er ist der König der Juden. Und die die Juden wehren sich dagegen und sagen, schreib rein, er hat gesagt, er sei der König der Juden. Aber Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Er will die jüdischen Führer nochmal verhöhnen und sagen, so einen König habt ihr. Und dadurch muss er gewissermaßen vor aller Welt in den drei damaligen Weltsprachen die Wahrheit sagen, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der König ist. So steht es über seinem Kreuz. Hebräisch die Regionalsprache, Griechisch die Umgangssprache, Lateinisch die römische Rechtssprache. Und wir haben ja auf unseren Darstellungen in der Kunst immer diese vier Buchstaben INRI. Das geht zurück auf die lateinische Fassung Jesus Nazarenus Rex Judaiorum, also Jesus der Nazarener, der König der Juden. Das ist eine dieser drei Sprachen, in denen das angebracht wird über seinem Kreuz. Jesus heißt Gott rettet, Nazarener, das heißt, er ist Mensch geworden, und König der Juden, das ist der Titel für den Retter, für den Messias. Und Pilatus lässt es dokumentieren, wenn auch mit fragwürdigen Motiven. Und dann sehen wir in der dritten Szene, wie sich das Hinrichtungskommando unter dem Kreuz die Beute teilt und wie auch da noch das Wort Gottes wirklich erfüllt wird, weil deutlich gemacht wird, dass dort etwas nicht zerrissen werden darf. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Also sie erfüllen auch noch hier in dieser Situation alttestamentliche Vorhersagen über das Leiden des Messias bis in die kleinsten Einzelheiten hinein. Und da kann man nicht sagen, die haben das gemacht, weil sie alttestamentliche Prophetie erfüllen wollten. Das lag sicher nicht in der Motivation der römischen Soldaten. Und dann vierte Szene, die letzten Getreuen unter dem Kreuz, Verse 25 bis 27, diese Frauen, die da bleiben. Und jetzt merken Sie, wie wieder Johannes in den Blick kommt, wie er gewissermaßen das schildert, was Jesus ihm gesagt hat. Und dieser Text findet sich so nur bei Johannes. Vers 26, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Also diese für Johannes so spezielle Situation, wo Jesus ihm quasi die Adoptivsohnschaft für seine eigene leibliche Mutter anvertraut. Das muss für ihn auch nochmal eine besonders bewegende Szene gewesen sein. Das schildert er hier. Und dann kommt noch eines. Sie wissen ja, am Kreuz sind 7 Worte von Jesus überliefert. Könnt ihr ja nochmal testen, wer von ihnen alle zusammenbekommt. Und Johannes bringt 3 davon. Einmal, dass Johannes die Verantwortung übertragen wird für Maria. Und dann dieser Ausruf von Jesus, mich dürstet. Das ist dann die 5. Szene, ein Essigschwamm für den sterbenden König. Und auch da haben wir schon Vorankündigungen im Alten Testament. Sogar das Wort für Essig, was hier verwendet wird, dieser Billigwein, diese Bierflasche der Soldaten, mit der Jesus dann seinen Durst löscht. Vorher hatte er abgelehnt, das Betäubungsgetränk zu sich zu nehmen. Aber jetzt geht es nur noch so um ein bisschen Befeuchten der ausgedörrten Lippen. Und da nimmt er dann diesen Essigwein der Soldaten. Und in dem Psalmen steht schon in der griechischen Übersetzung von Psalm 69 genau dieses Wort für Essig. Sie geben mir Essig zu trinken in meinem großen Durst. Psalm 69, Vers 22. Und das ist das gleiche griechische Wort wie hier in Johannes 19. Und das macht der Evangelist nochmal deutlich. Es erfüllt sich bis in die letzten Einzelheiten hinein hier, was Gott angekündigt hat. Und dann kommt dieses letzte Wort, über das ich Sie bitte, gründlich weiter zu studieren in der Heiligen Schrift, weil wir das jetzt nicht angemessen machen können aufgrund unserer zeitlichen Vorgaben. Dieser Ausruf Jesu, Tetelestai, es ist vollbracht, es ist vollendet, es ist bewältigt, es ist alles getan, was nötig ist, um für unsere Schuld zu bezahlen. Es ist alles erfüllt, was im Alten Testament angekündigt wurde. Es ist alles realisiert, was die jahrhundertelange Opferpraxis, denken Sie an den großen Versöhnungstag in 3. Mose 16, der da beschrieben wird mit den verschiedenen Stieren und Böcken, die da geopfert werden. Es ist alles erfüllt in dieser Stunde, als Jesus dort am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns lässt. Und man hat in den alten Schriften in Papyri gefunden, dass dieses Wort Tetelestai, was Jesus hier gebraucht, auch verwendet wird für die Empfangsbestätigung von Steuern, also im Sinne von vollständig bezahlt. Da kann dieses Wort verwendet werden. Vollständig bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist vollständig bezahlt für die Sünde aller Menschen, aller Zeiten durch Jesus am Kreuz. Und dann die letzte Szene, die man hinzufügen könnte, wäre eine siebte, wenn Sie das mal in einer Predigt umsetzen wollen oder in einer Bibelstunde, dann können Sie sagen, und in der letzten Szene wendet gewissermaßen Johannes seine Kamera auf uns, die Betrachter, und fragt so, und wo ist jetzt dein Platz, wo stehst du unter diesem Kreuz, im Licht des Kreuzes, was ist deine Position zu diesem Jesus Christus? Bist du bereit, ihn anzubeten, dich vor ihm zu beugen, als deinem Retter und Herrn? Und dann kommt gewissermaßen der Nachklang in den letzten Versen 31 bis 42. Ich habe das genannt, fünftens Verhalten gegenüber einem Toten. Ich will dazu noch einige wenige Ausführungen machen und dann hier zum Ende kommen. Und zwar haben wir da einmal in den Versen 31 bis 37 den Dienst der Folterknechte. Ich nenne das den Dienst der Folterknechte, weil Johannes hier nochmal deutlich macht, auch in dem, was sie nach dem Tode Jesu mit seinem Leichnam tun, erfüllen sie alttestamentliche Prophetie. Und an einem Beispiel macht er es besonders deutlich, nämlich an der Frage, wie gehen sie mit seinem Leichnam um. Lassen Sie uns diese Verse noch lesen. Weil aber Rüsttag war, also der Rüsttag für Sabbat, der Freitag vor dem Sabbat, und zumal es ein hoher Festtag war, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Es ist also so, dass der Tod am Kreuz oft ein Erstickungstod ist. Und solange die Gekreuzigten sich noch von den Beinen her abstützen können, wird gewissermaßen immer noch mal neues Atmen möglich. Und wenn das auch nicht mehr möglich ist, weil ihnen die Beine gebrochen werden, weil ihnen die Knochen gebrochen werden, dann tritt der Erstickungstod umso schneller ein. Also der Tod am Kreuz ist in den meisten Fällen wohl, so sagen uns die Mediziner, ein Erstickungstod. Und deswegen sollten ihnen die Beine gebrochen werden, damit sie endlich sterben. So ein Sterben am Kreuz konnte sehr lange dauern. Und damit die Leichen abgenommen werden und damit gewissermaßen vor dem Sabbat, der ja dann Freitagabend beginnt, alles wieder bereinigt wäre. So pragmatisch und schnell sollte das alles dort gelöst werden. Und da zeigt sich nun etwas ganz Erstaunliches. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Und darin sieht dann auch Johannes die Erfüllung. In Vers 36 schreibt er das, was über das Passahlamm gesagt wird, nämlich ihm soll kein Bein gebrochen werden. Dem Passahlamm soll kein Bein gebrochen werden. Sie erfüllen Gottes Wort. Was machen sie, um sicherzustellen, dass Jesus bereits gestorben ist? Und das ist auch unter medizinischen Gesichtspunkten interessant. Vers 34, einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Man hat viel darüber diskutiert, wie das möglicherweise medizinisch zu erklären sei. Und ich finde am plausibelsten das Gutachten, das ein Mediziner der Mayo Clinic in Rochester dazu veröffentlicht hat, ein William D. Edwards, On the Physical Death of Christ, also der Tod Jesu in medizinischer Hinsicht. Und er erklärt es folgendermaßen. Er sagt, es muss wohl davon ausgegangen werden, dass der Stich in Jesu rechte Seite geführt wurde. Und man muss sehen, dass bei einem Kreuzigungstod durch die Atembehinderung die rechte Herzkammer erweitert und möglicherweise dünnwändig geworden ist. Also eine Erweiterung der rechten Herzkammer, auch durch dieses Hecheln, durch dieses ständig nach Atem bringen. Und er hält es für wahrscheinlich, dass in diese rechte Seite dann gestoßen wurde und das Wasser, das dort dann geflossen ist, sei wahrscheinlich das Ergebnis eines Herzbeutelergusses oder eines Brustfellergusses gewesen. Also durch die spezielle Kreislaufsituation bei einer Kreuzigung könnten sich hier schnell große Mengen von Wasser bilden, sowohl im Brustfell als auch im Herzbeutel. Und beides könne durch so einen Stich ausgelöst werden, dass es dann zu diesem Wasseraustritt kommt. Und das Blut würde wahrscheinlich aus dem rechten Herzvorhof oder der rechten Herzkammer stammen, vielleicht auch aus dem Herzbeutel, wenn es in den vorher schon hineingeblutet hätte. Und von daher könnte man das medizinisch also ganz einleuchtend erklären, dass bei einem Stich an der entsprechenden Stelle nach dem ganzen Vorgang dieses Kreuzigungsrituals dann wirklich Blut und Wasser austreten würden. Also das ist eine, wie ich finde, man hat alle möglichen Versuche gemacht, dieses medizinisch zu erklären. Diese Erläuterung scheint mir die bisher plausibelste zu sein. Jedenfalls ist es interessant, dass Johannes es für nötig hält, dieses Detail zu schreiben. Warum? Weil er damit auch sicherstellt, dass Jesus wirklich tot war. Also das ist schon sozusagen ein erstes Widerlager gegen die Scheintod-Hypothese. Nachdem Jesus war gar wirklich gar nicht richtig gestorben und deshalb ist die Auferstehung auch nicht so bahnbrechend und aufregend, weil es ja kein Toter war. Und hier sichert Johannes nochmal ab, indem er das dokumentiert, dass bei Jesus wirklich auch unter medizinischen Gesichtspunkten der Tod eindeutig eingetreten war. Deswegen hier dieser Hinweis. Also der Dienst der Folterknechte ist ein doppelter. Sie sorgen dafür, dass die Verheißung über Jesus sich erfüllt, dass ihm die Knochen nicht gebrochen werden. Und sie sorgen dafür, dass sichergestellt wird, er war wirklich tot. Es war kein Scheintoter, den man dort vom Kreuz nahm, sondern einer, der auch unter medizinischen Gesichtspunkten gestorben war. Und dann der Dienst der Frommen. Das ist das Letzte, das ist das Versöhnliche gewissermaßen, was hier steht. Also diese beiden Figuren, jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich sagen, berührt mich das besonders, was über die beiden gesagt wird. Die hatten es ja wirklich nicht einfach gehabt. Sie gehörten beide zum Synhedrium, also höchstwahrscheinlich auch Nikodemus. Sie hatten diesen ganzen schrecklichen Prozess miterlebt. Sie werden da versucht haben, irgendwie gegenzuhalten und doch nicht angekommen sein gegen ihre Kollegen und natürlich auch Angst gehabt haben. Und dann steht hier eben über Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden. In Lukas 23, Vers 51 steht, dass er in ihr Handeln nicht eingewilligt hatte. Also er hatte irgendwie doch deutlich gemacht dann im Laufe des Prozesses, ich stimme nicht dafür, ich mache das nicht mit. Also er hatte sich dann positioniert, obwohl er es bis dahin noch nicht gewagt hatte, sich öffentlich auf die Seite von Jesus zu stellen. Aber nachher kümmert er sich um den toten Jesus und schenkt ihm möglicherweise sein eigenes Grab. Und Nikodemus, der große Gelehrte, Kollege im Hohen Rat, der hilft ihm dabei. Ausgerechnet diese beiden ehrwürdigen Akademiker legen Hand an und salben den Leichnam Jesu. Zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht wissen, dass er wieder auferstehen wird. Zu einem Zeitpunkt, als die Jünger geflüchtet sind. Zu einem Zeitpunkt, als es wirklich lebensgefährlich ist, sich so nahe an Jesus heranzuwagen, dass man sagt, gib uns den Leichnam, wir wollen ihm ein ehrwürdiges Begräbnis gewähren. Da machen das diese beiden und dann sorgen sie dafür, dass mit Myrrhe und Aloe, also mit klebrigem Harz und gut riechendem Pulver und Ölen, Gewürzen, der Leichnam einbalsamiert wird, damit er nicht so übel riecht und damit dieser Verwesungsgeruch noch eine Zeit lang wenigstens unterdrückt werden könnte. Daran sehen sie auch, die rechnen nicht mit der Auferstehung. Und sie erweisen Jesus doch diesen letzten Liebesdienst der Frommen, weil sie wissen, hier ist wirklich Schlimmes geschehen. Und weil sie um keinen Preis der Welt daran beteiligt sein wollen. Ich komme zum Schluss. Warum diese ausführliche Erläuterung bei Johannes? Und auch bei den anderen Evangelisten. Es ist so wichtig, dass wir diesen Tod verstehen. Es ist so wichtig, und damit schließt sich der Kreis, dass bei diesem Tod keinerlei Unklarheit bleibt. Dass er wirklich gestorben war. Dass er wirklich für uns gestorben war. Dass er sein Leben gegeben hat als Sühnopfer. Dass er alles getan hat für uns. Die Wende der Weltgeschichte darstellbar als das Protokoll nicht mal eines Tages. Und wer kann diesen Text lesen, ohne betroffen zu sein, darüber, was mit Christus gemacht wurde? Wer kann sich diesen Darstellungen entziehen und so tun, als ginge ihn das nichts an? Und es ist so bewegend zu sehen, wie dieser Tod des Sohnes Gottes mit ganz irdischen Geschehnissen verflochten ist. So viele Details, so viele Gebäude, Herrscher, Waffen, Machthaber, Politik, geografische Angaben, Zeitangaben, alles ineinander verwoben. Mitten in dieser Welt stirbt Gottes Sohn für uns. Und er stirbt, um alles zu vollbringen, damit wir gerettet werden konnten. Und damit wir diese Botschaft der Rettung und des Retters jetzt ausbreiten können. Und das ist der Grund, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Und das ist der Grund, warum er so ausführlich und gründlich genau erklärt hat, wie Jesus gestorben ist und warum. Nämlich für dich und für mich. Wir wollen beten. Jesus Christus, es ist für uns sehr schwer, wenn wir dieses so sehen, dass wir erkennen müssen, was alles auf dir gelastet hat und wie es passiert ist. Und es ist zugleich die Gefahr, weil wir diese Texte so gut kennen und weil wir diese Berichte jedes Jahr lesen, dass wir irgendwann gar nicht mehr erschüttert sind, dass wir irgendwann auch nicht mehr staunen, was dort passiert ist. Herr, lass uns das nie auf die leichte Schulter nehmen, was du getan hast. Bewahre uns vor jeder Form von Oberflächlichkeit. Herr, und schenke uns eine tiefe Dankbarkeit darüber, dass du es für uns getan hast und eine Beschämung darüber, dass unsere Lage vor dem heiligen, allmächtigen Gott so hoffnungslos verschuldet und durch Bosheit zerstört war, dass es nicht anders ging, als dass du gekommen bist und das auf dich genommen hast. Herr, wir danken dir dafür, dass du es für uns getan hast. Und wir bitten dich darum, dass du uns mutige Zeugen deines Kreuzes sein lässt. Danke, dass du immer wieder auch ganz säkulare Zeitgenossen durch dein Wunder verstehen lässt, was da passiert ist, Herr. Gib uns den Mut, diese Wahrheit weiterzusagen. Und lass uns nie aufhören, dich dafür zu loben und zu ehren, dass du das alles wirklich erlitten hast bis ins letzte Detail und dass du es erduldet hast, um der Ehre des Vaters willen und um unsere Rettung willen. Herr, und wir bitten dich, wenn jemand hier unter uns sein sollte, der persönlich noch nicht diesen Schritt gegangen ist, dass er dich, den Gekreuzigten und Auferstandenen, angerufen hat und als seinen persönlichen Retter, der noch nicht diesen Schritt gegangen ist, dass er gesagt hat, es ist auch meine Sünde, die dich, Jesus, ans Kreuz brachte, vergib mir. Herr, dann bitte schenke ihm oder ihr den Mut, das nicht aufzuschieben, sondern sich vor dir zu beugen und deine Vergebung und deine Rettung persönlich zu ergreifen. Wir danken dir, dass du lebst und wir loben deinen heiligen Namen. Amen.